Schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einer neuen Folge und heute sprechen wir über Müll.
Müll, ja Müll.
Wir Müll alle so produzieren viel. Ihn. Und wir haben heute gelernt, man sagt besser Abfall, das ist das deutlich positivere Wort, sagt zumindest Timo Poppe.
Ja, das ist unser heutiger Gast von EEW Energy Waste oder From Waste. Die verbrennen nämlich Müll und ich wusste auch nicht, dass Müllverbrennung quasi grün ist.
Und vor allem innovativ und eine Zukunftslösung, denn so könnten wir auf lange Sicht zumindest einen Teil unseres Energieversorgungsproblems lösen.
Ja, genau. EEW versorgt 100.000 Haushalte mit Strom, Wärme. Und das ist ja nicht ohne. Das braucht man ja auch. Und Energie ist jetzt für uns nicht so, haben wir nicht so im Übermaß, außer wenn man jetzt Erneuerbare nimmt.
Ja, Timo sagt zumindest, Müll ist eine der wenigen Ressourcen oder Rohstoffe, die wir in Deutschland haben. Spannende Sichtweise. Und er verrät uns auch, warum es für ihn total wichtig ist, dass Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen sich ehrenamtlich engagieren.
Ja, warum, das hört ihr gleich. Und abonniert uns und viel Spaß beim Hören.
Herzlich willkommen bei SoTech Deutschland, dem NTV Tech Podcast mit Frauke Holzmeier und Andreas Laukert.
Was war dein erstes Handy?
Nokia 8210.
Wieder Nokia.
Ich mach mal ein Ranking. Nokia ist unangefochten auf der 1. Welche App nutzt du am meisten?
Outlook.
Wenn es so etwas gäbe, welche technologische Superkraft hättest du gerne?
Oh, ich glaube, in die Zukunft zu schauen wäre toll.
Ja.
Wer ist aus deiner Sicht gerade der wichtigste Tech-Denker oder die wichtigste Tech-Denkerin?
Ich glaube, dass auch wenn er im Moment natürlich nicht so gut in aller Munde ist, ist Elon Musk sicherlich noch einer, der dem man zuhören sollte.
Ich hätte wetten können drauf. Und woran denkst du als erstes beim Wort Digitalisierung?
Dass wir ganz viel drüber reden und ganz wenig damit machen.
Und all das sagt Timo Poppe, der extra zu uns ins Studio gekommen ist. Das freut uns sehr. Hallo Timo.
Hallo Frauke, hallo Andreas.
Hallo, hallo.
Ich stelle dich ganz kurz vor, so ein bisschen einen Werdegang, stichpunktartig. Alles kriegen wir eh nicht immer unter. Du bist Industriekaufmann von der IHK, hast aber auch Wirtschaft oder bist auch Wirtschaftsingenieur, hast das studiert, hast lange Zeit bei der EWE, ne, sagt man, EWE AG, verbracht. Erst als Vertriebsingenieur und dann hochgearbeitet bis zum Generalbevollmächtigten für Infrastruktur, dann bei der SWB gewesen, dann Palladio Kommunal gegründet und Aufsichtsratsvorsitzender bist du inzwischen auch bei Müllheizkraftwerk Magdeburg-Rotensee, so. Das sind immer alles komplizierte, lange Namen und jetzt vor allem CEO der EEW Energy from Waste GmbH. Und wer sich ein bisschen auskennt, erkennt schon ein kleines Muster. Es geht irgendwie um Abfall und Müll.
Ja, was ich mich mal gefragt habe, ist ja euer Geschäftsmodell ja Müll zu verwerten und Energie draus zu machen. Warum verbrennen wir überhaupt Müll?
Weil wir nicht in der Lage sind, weltweit sämtlichen Müll einfach
loszuwerden.
Ja, nee, einfach wieder zu verwenden. Mhm. Man muss ehrlich sein, wenn du zu Hause die Matratze aus dem Schlafzimmer rauswirfst, dann kann damit nichts anderes passieren, außer dass die in die Verbrennung geht, Stand heute. Vielleicht gibt es in ein paar Jahren oder ein paar Jahrzehnten andere Technologien, um sie anders herzustellen und dann auch anders wiederzuverwenden. Aber Stand heute ist deine alte Matratze fürs Feuer gedacht.
Mhm. Und wieso schlägt dein Herz für Müll?
Ich glaube, dass Müll etwas ganz Besonderes ist. Wir nennen das übrigens Abfall, hört sich besser an als Müll.
Naja.
Am Ende des Tages geht es darum, dass das die einzige echte Ressource ist, die wir Stand heute in Deutschland haben. Man muss sich ja fragen, wie wollen wir denn zukünftig noch Energie produzieren? Erdgas wollen wir nicht mehr haben. Selber in der Nordsee bohren und fracken wollen wir auch nicht. Öl haben wir auch nicht. Also wird es dann schon eng. Und Abfall gibt uns die Möglichkeit, wenn wir es clever anstellen, was wir tun, daraus eine ganze Menge Strom, Wärme und Dampf zu produzieren und auf der anderen Seite auch etwas Sinnvolles zu tun. Denn eigentlich kommen wir mal so aus der Seuchenbekämpfung. Also warum verbrennt man Abfall? Das war ja deine Frage. Ursprünglich, um Seuchen zu verhindern, vor vielen, vielen Jahrzehnten, war die Müllverbrennung das Mittel der Wahl, um sozusagen Krankheiten und Ratten und etc. zu verscheuchen.
Okay, aber dann ganz naiv gefragt, kann der Müll unser Energieproblem lösen?
Ganzheitlich sicherlich nicht, aber in Teilen sehr wohl. Also wir produzieren mit unseren Anlagen mal so fürs Gefühl für 700.000 Einwohner Strom. Das ist schon eine ganze Menge, das ist fast 1% von Deutschland. Wir sind in der Lage, 100.000 Kunden mit Wärme zu versorgen. Wir haben große Städte wie Hannover, Magdeburg, wo ein Großteil der Fernwärme, die die Häuser warm macht, aus unseren Anlagen kommt.
Sollte nicht aber das Ziel sein, 100% Recycling zu haben, weil die Rohstoffe, ich meine, bei euch kommt immer noch was hinten raus. Es wird ja nicht alles in die Luft boostet, sondern
ja,
kommt ja was raus, oder?
Also sicherlich ist das Wunschszenario, dass wir alle in Summe weniger Müll produzieren. Das sage ich als Familienvater auch. Die Realität ist aber, wenn du ein Haus abreißt und sanierst, dann muss auch der alte Dachstuhl und die alte Isolierung, das muss ja alles irgendwo hin. Und da gehört es halt zur Wahrheit, dass nicht alle Stoffe recycelbar sind. Und diese Reste der Reste, so sagen wir es ganz gerne, kommen mal zu uns. Mal fürs Gefühl, wir verbrennen 5 Millionen Tonnen Abfall. Mhm. Der deutsche Siedlungsabfall, also all das, was in die schwarze oder graue Tonne wirft, sind 50 Millionen Tonnen. So. Das heißt, es ist einmal ein Vielfaches mehr. Das heißt, der Großteil wird in Deutschland schon, wie ich finde, sehr gut sortiert und recycelt. Und wirklich, wir sind für den Rest der Reste zuständig.
Aber wenn ich jetzt mal noch, sagen wir mal, einen hypothetischen Fall. Mhm. Ich kenne aus der Bauindustrie, hatten wir häufiger hier auch schon ein Thema, dass man da versucht, immer mehr, man sieht es ja in den Städten, Los Angeles oder San Francisco war auch ein Thema mal, dass dort mittlerweile die meisten Häuser werden dort nicht mehr abgerissen und weggefahren, sondern vor Ort verarbeitet, um daraus wieder neue Materialien herzustellen, um das nächste Haus zu bauen. Wenn man da mal hinkommt in 50 Jahren, dass Häuser gebaut werden, die man dann vollständig, dann fehlt uns ja dieser Müll zum Verbrennen. Also
das wäre so.
Ja.
Das wäre so. Aber es wird dann immer noch dein Sperrmüll möglicherweise geben. Oder das, was du die schwarze Tonne wirst, was du sozusagen nicht als Biomüll deklassifizierst, was nicht Glas ist, was nicht Papier ist, was du aber vielleicht konsumiert hast, wo deine Lebensmittel eingepackt waren oder ähnliches. Auch damit muss ja irgendwas passieren.
Also die Restmülltonne.
Die Restmülltonne.
Ja, die es dann hoffentlich auch nicht mehr gibt.
Ja, die Hoffnung verstehe ich, aber ich behaupte mal ganz kackfrech, die Realität wird ein bisschen anders aussehen.
Aber die Erde ist endlich.
Das ist so. Dazu würde ich aber gerne sagen, dass man einfach auch reflektieren muss, dass wir mit unseren Kraftwerken etwas ökologisch sehr Sinnvolles tun. Wir haben es leider nicht geschafft, bis dato in Europa es hinzubekommen, dass es das ganzheitliche Deponierungsverbot gibt. Man hat vor über 20 Jahren in Deutschland entschieden, sehr wegweisend, Abfall kommt nicht mehr auf die Deponie, also nicht mehr ins Loch. Da sind die Holländer mitgezogen, die Skandinavier sind mitgezogen, die Österreicher sind mitgezogen, aber manche Länder leider nicht. Und wenn wir in den europäischen Süden schauen, Frankreich, Spanien, Griechenland, gibt es dieses Deponierungsverbot leider nicht. Mit der Folge, dass das, was da ins Loch geworfen wird, ganz viel Methan ausscheidet. Und dieses Methan ist ungefähr 30 Mal, ich wiederhole nochmal, 30 Mal schlimmer als das, was aus unseren Müllverbrennungsanlagen rauskommt. Ich bin immer ein Befürworter davon, dass erstmal da anfangen, wo der größte Hebel ist. Und ich kann sagen, dass wir in Europa auch in Deutschland mit die höchsten Vorschriften haben, was unsere Emissionen angeht. Und wir sind sehr stolz darauf, wie sauber wir das hinbekommen. Und mir persönlich blutet das Herz, wenn ich sehe, wie es in Südeuropa funktioniert.
Hm. Ihr seid mit EWE, wir haben jetzt schon ein bisschen, sind wir also mitten rein ins Thema, aber ihr seid am Ende Marktführer für thermische Abfallverwertung, ne? Und ihr habt Hauptsitz in Niedersachsen, einige Standorte und Anlagen in Deutschland, im Ausland auch ein paar. Wie kommt denn der Müll zu euch? Ihr sammelt den ja nicht auf der Straße ein, ne?
Nein. Wir betreiben 17 thermische Abfallverwertungsanlagen deutschlandweit und auch in Luxemburg und in den Niederlanden und je nachdem, in welcher Region man wohnt, ob man nun in Köln ist oder in München, gibt es natürlich den klassischen Entsorger, den jeder von uns kennt. Mhm. Und der sammelt den Müll ein bei den Haushalten, führt ihn dann einer Sortierung zu. Und am Ende der Sortieranlagen bleibt was übrig. Und diese Reste kommen dann zu uns mit Müllfahrzeugen angeliefert. Teilweise auch mit Bahn, teilweise auch auf dem Seeweg.
Mhm. Und baut ihr auch neue Anlagen? Und da gleich anschließend die Frage, wie ist so der Rückhalt? Bevölkerung kann ich mir gut vorstellen, ich kenne das bei uns in der Umgebung auch. Und immer wenn einer Gerücht verbreitet, da kommt eine Müllverbrennungsanlage hin, dann drehen wir alle durch. Wie ist
also
da
eure Erfahrung? Wir haben im Moment gerade mehrere große Bauvorhaben abgeschlossen. Das größte gerade in Hamburg. Mhm. Da haben wir eine 46 Jahre alte Anlage ersetzt. Also die alte war einfach auf. Und wir haben daneben eine neue gebaut. Sehr moderne Technik, versorgt Teile vom Norden von Hamburg mit Wärme. Und dort hatten wir im Genehmigungsverfahren sicherlich das ein oder andere in den Bürgerfragestunden Fragestellung. Aber am Ende des Tages konnte man schon mit der Sache Argumenten überzeugen und am Ende ist das Ding sehr friedlich gebaut worden.
Mhm. Sind wir auch ein Tech-Podcast oder sprechen gerne über Digitalisierung? Wie digital ist denn unser Müll?
Ja, ich würde sagen, digitaler als viele glauben. Was ist zum Beispiel bei uns digital? Mal so ein Beispiel. Wir haben eine Tochter gegründet, die heißt Wasteyear. Die macht digitale Abfallscans. Wenn du dir mal vorstellst, bei uns kommen in der Woche 1100 Lieferungen an. 1100 Lieferungen werden also mit Müllwagen in großen Bunker gekippt. Was machen wir? Wir haben moderne Kameratechnologie verbaut, die fotografiert den Abwurfprozess, aber in Bruchteilen von Sekunden und detektiert dann mal eben so daraus 200.000 Gegenstände, die da in den Bunker fallen, mit KI. Das heißt, das Ding erkennt, ist das jetzt eine Gasflasche, ist das eine Matratze, ist das eine alte Dose, eine alte Colaflasche?
Oder eine Festplatte mit Bitcoins.
Oder eine Festplatte mit Bitcoins, genau, dann wären wir alle reich. Nein, aber der brutale Vorteil an dieser Technologie ist, dass wir daraus zum einen Störstoffe erkennen können. Wir haben zum Beispiel zu kämpfen mit Lachgaskartuschen, was ja neuerdings eine moderne Droge ist. Wir haben zu kämpfen mit Propangasflaschen und dies ja allein über 5000 Stück detektiert und ziehen die dann raus. Oh. Was früher gar nicht möglich gewesen wäre, aber heute die KI erkennt das. Dann geht die rote Lampe an und sagt, ich habe in einem der Bilder was gesehen. Lieber Kranfahrer, guck mal genau näher hin. Und ist halt viel besser als das menschliche Auge. Und dadurch gelingt es uns auch, die Abfallqualität besser homogener hinzustellen für den Verbrennungsprozess. Egal in welcher Technologie, ist es immer gut, wenn der Verbrennungsprozess schön homogen ist. Dann ist die Wärmeausbeute am besten. Und das kriegen wir mit moderner KI hin und haben diese Technologie inzwischen auch in 6 Nachbarländer verkauft und sind recht stolz darauf, dass es funktioniert.
Könnt ihr solche Trends ausmachen, dass die Leute mehr Lachgas wegschmeißen oder die Behälter dann?
Ja, also das ist ja auch so was ganz Spannendes. Also dieses Thema Lachgaskartuschen, man glaubt es kaum, ist in Holland zu einem riesen Problem geworden. Gerade im Großraum Amsterdam war es die Partydroge Nummer 1. Ja. Und diese kleinen Behälter sind dann alle in den Restmüll gegangen, weil war ja illegal, wo willst du sonst abgeben? Und dann sind die halt ins Feuer gekommen und im Feuer sind die alle explodiert und haben brutalen Schaden in den Verbrennungsanlagen angerichtet. Weshalb jetzt zum Beispiel in Amsterdam der gesamte Müll wird vorher abgekippt auf dem Platz. Dann wird er geschreddert und dann wird geguckt, ob da Lachgaskartuschen drin sind und dann wird es erst verbrannt. Riesenaufwand.
Oh, und könnte man nicht noch mehr machen? Also ist in dem Restmüll, den ihr dann verbrennt, nicht noch andere Wertstoffe drin, die man nutzen kann? Metalle?
Doch, eine ganze Menge. Das machen wir danach. Also du schmeißt das so, du musst vorstellen, du schmeißt das ins Feuer und dann bleibt Schlacke über. Also die Asche und so ein paar Reststoffe. Und aus diesen Reststoffen, die werden dann im Verfahren von Metallen befreit. Durch verschiedene technologische Schritte, von einfachen Magneten über verschiedene Schritte, werden diese Metalle rausgeholt und werden dann auch wiederverwendet. Sind ja was wert. Also das ist auch Teil unseres Geschäftsmodells. Das machen wir schon aus purem Eigeninteresse. Die Metalle holen wir da schon alle raus.
Und was bringt das dann? Kann man das irgendwie beziffern?
Das bringt Geld.
Ihr macht keine Bilanzen.
Nein, das bringt Geld und ist aber für uns natürlich auch, was die Entsorgung angeht, elementarer Schritt. Ja. Was wir noch besser machen könnten, glaube ich, sowohl in Deutschland als auch weltweit, ist, diese Reststoffe noch besser zu verwerten. Also wir sind auch dabei, wir forschen daran, wie du zum Beispiel aus der Asche oder aus der Schlacke neue Baustoffe entwickeln kannst. Also diese Schlacke zum Beispiel wurde früher im Straßenbau verwendet, die wurde untergemischt als Untergrund unter Straßen. Und wir gehen noch einen Schritt weiter, wir wollen Baustoffe daraus entwickeln, ich sag mal Pflastersteine. Der Mensch scheint das wieder verpressen und das wieder nutzen zu können. Da sind wir wieder in Deutschland an bei gewissen Genehmigungsproblemen angekommen, weil da musst du ja irgendwie nachweisen, ist das jetzt auch alles richtig, was du machst? Und ich würde immer sagen, alles ist besser, wenn ich es auch mal sinnvoll verwenden kann, als irgendwie unten in den Berg reinzufahren. Aber da kämpfen wir gerade dran. Aber ich bin sehr optimistisch, dass das in einigen Jahren Standard sein wird.
Ja. Das heißt, wie forscht ihr? Arbeitet ihr mit Unis zusammen oder wie läuft das?
Ja, genau. Wir haben eine eigene Forschungsabteilung, wir haben Kooperation mit Universitäten, wir haben Doktoranden bei uns, Masteranden bei uns und was man schon sagen muss, ist dieses Thema, also wenn mich einer fragt, was machst du beruflich, da sage ich, ja, ich arbeite beim Müll. Dann kommen die alle an, was ist denn mit Müll? Ich sage, ja, wir verbrennen das sogar, ganz schrecklich und dann drehen sich die Hälfte schon ab. Wenn man das allerdings an gewissen Lehrstühlen erzählt und das verbindet mit dem Thema Circularity und das verbindet mit dem Thema CO2 und CO2-Abscheidung, was ja ganz spannende Forschungsfelder gerade sind, gerade für junge Ingenieure, dann heißt es auf einmal, Mensch, das kann ich mir jetzt mal anschauen. Also das, wir sehen gerade, dass wir für gewisse Fachdisziplinen interessant sind aufgrund unseres Geschäftsmodells, weil es halt was Besonderes ist und es von den Experten schon als sehr ökologisch und fortschrittlich angesehen wird. Ja.
Also auf einer Party immer Thema dann? Wenn du
ja,
da auftauchst.
Auf einer Party erkläre ich erstmal, warum Lachgas blöd ist, ja.
Okay.
Und dann erkläre ich natürlich, dass thermische Abfallverwertung gar nicht so schlecht ist, wie sie anhört.
Ja, wir hatten hier mal ein Startup auch, was sich mit Asphalt beschäftigte.
Ja.
Die wusste ich auch nicht, dass quasi in Bitumen kommt neues Plastik rein, anstatt Altplastik. Und die waren in der Lage, Altplastik zu nutzen, um es in und ewiger Prozess, ehe das wirklich mal anerkannt wird. Ne?
Ich weiß,
Plastik kommt bei euch gar nicht an, ne? Oder?
Doch, leider. Das ist etwas, was ich persönlich gar nicht so gerne in meinem Abfall habe. Wir bauen jetzt gerade für einen hohen zweistelligen Millionenbetrag eine Sortieranlage, die das Plastik rauszieht. Baue ich gerade in einem meiner Standorte. Warum mache ich das, wenn alle sagen, Mensch, brennt auch gut. Ja, brennt gut. Stimmt, ja, brennt gut. Hat einen sehr hohen Heizwert, führt aber auch zu einem hohen Verschleiß in der Anlage. Führt dazu, dass ich nicht mehr normalen Müll durchsetzen kann. Weil technisch ist es halt so, der hohe Heizwert führt dazu, dass die restliche Menge begrenzt wird, weil das Feuer schon so heiß brennt. Und das dritte Thema ist natürlich CO2. Mhm. Plastik emittiert einfach per se pro Tonne Abfall deutlich mehr CO2. Für das CO2 muss ich bezahlen, CO2-Steuer. Also habe ich ein Eigeninteresse daran, Plastik rauszuholen. Was macht diese Sortieranlage? Einfach gesprochen, moderne Technologie, man kippt den Abfall da rein und dann wird durch auch KI und Detektion, durch visuelle Aufnahme und Verarbeitung wird halt erkannt, was sind das für Dinge, die da auf dem Fließband liegen, und dann wird mit Druckstößen, das ist echt cool, sowas mal zu sehen, wird das halt raussortiert in verschiedene Plastikkategorien. Leider ist der Markt aktuell nicht so, wie man sich das erhoffen würde. Man würde ja eigentlich denken, Mensch, wir brauchen was Gutes und dann kann man das auch bestimmt wiederverwenden und aufbereiten. Zur Realität gehört aber, dass der Preis für derartige Rezyklate, so heißt das, also wiederverwendbare Kunststoff am Ende ist das, ob Plastik, sehr, sehr am Boden liegt. Schade.
Sortieranlage. Da nochmal nachgefragt, beziehungsweise vorher nachgefragt. Das Thema Mülltrennen ist ja auch immer mal ein emotionales oder beziehungsweise eines, was viel diskutiert wird. Die einen sind da sehr penibel und die anderen sagen sich oder haben vielleicht gehört, naja, das bringt doch eh nichts, das wird am Ende eh wieder zusammengekippt oder nur so und so viel Prozent wird halt recycelt und so weiter und so fort. Warum mache ich mir überhaupt die Arbeit? Klär uns auf. Lohnt sich dieses Mülltrennen, wofür ja der mancher, sag ich mal, Mensch, der nicht in Deutschland lebt und hier und da vielleicht auch belächelt.
Ja. Also ich kann sagen, in meinem Haushalt trenne ich sehr artig. Ich trenne Papier, ich trenne Glas, ich habe einen gelben Sack, ich habe Restmüll, ich habe eine Biotonne. Und ich glaube daran, zum einen privat als auch beruflich, dass das was bringt. Allerdings natürlich auch nur, wenn die Folgeschritte alle richtig und vernünftig sind, und dafür brauchst du natürlich auch Märkte. Und wir sind in Deutschland, was das Thema angeht, in der Tat sehr fortschrittlich unterwegs, und es ist natürlich schon so, dass das was bringt. Sonst würden wir das nicht tun. Was zur Wahrheit allerdings auch gehört, ist, dass wir, ein ganz spannendes Wort, in Deutschland sehr viele Fehlwürfe haben. Ja, was ein Fehlwurf? Also, das ist wie der Freiwurf, den ich am Kopf vorbeisetze. Du nimmst einfach das, was deine Freunde machen, von denen du gerade gesprochen hast, die schmeißt es in die falsche Tonne und dann kommt es in dieser Türanlage und dann ist dann halt auf mal im gelben Sack eine Glasflasche drin. So. Und dieser Aufwand, den das erzeugt, das alles rauszuholen, ist sehr, sehr hoch. Weshalb man heute eigentlich sagt, in der klassischen Lehre, es gibt Nachbarländer von uns, die machen das anders. Die schmeißen mehr in einen Sack und lassen das über hochmoderne Sortieranlagen fahren. Und dann ist nachher der Reinheitsgrad der Fraktionen deutlich höher, als wenn du das sozusagen der Allgemeinheit überlässt. Weil viele sind halt auch faul und hauen das da einfach rein.
Gibt es auch an manchen Flughäfen in Deutschland, da steht, wir sortieren für sie.
Ja, genau. Und das ist ehrlicherweise effizienter. Darf man nicht laut sagen, aber das ist einfach effizienter. Ja, weil die Technik macht da keinen Fehler. Ja, du schiebst das übers Band und da ist die Flasche halt nicht im gelben Sack drin, sondern die Flasche ist bei Glas.
Na, dann könntet ihr doch noch einen anderen Produzenten nehmen, der Plastik verarbeitet oder Plastikmüll verarbeitet. Ihr übernehmt den, kauft den, schmeißt wieder den Müll von euch beiden zusammen und dann habt ihr wieder einen Haufen Müll. Dann könnt ihr...
Ich glaube, das Sortieren ist es gar nicht. Ich glaube, die spannende Frage ist, da leiden wir ja gerade in Deutschland auch sehr stark drunter. Betrifft jetzt nicht mein Geschäftsmodell, sondern das Vorgelagerte. Die Frage ist ja in Deutschland aktuell, jetzt sortieren wir ganz artig, aber was machen wir denn mit dem, was wir da aussortieren? Also gibt es einen Markt dafür? Es hilft ja nichts, dass die Vorsortierer Kunststoffe rausholen oder Altpapier rausholen. Die Frage ist ja, was machen die denn damit? Und die machen das ja nur dann, wenn sie damit auch Geld verdienen können. Und da kommen wir, glaube ich, in den nächsten Jahren in ein paar Probleme.
Ja, und da müssen wir beide Punkte, kann man ja zusammenführen und zu fragen, das haben wir ja schon ewig, das Problem, dass Unternehmen, die sich mit nachhaltigen Sachen beschäftigen, auch siehe Post und Street Scooter und so, nicht belohnt werden dafür. Für sie gelten dieselben steuerrechtlichen Bedingungen, alles ist gleich wie für Unternehmen, die einen Haufen Schaden anrichten. Sollte da nicht die Regierung mehr forcieren und sagen, jeder Bürger, der ordentlich trennt, wird belohnt und das Unternehmen, was das auch noch macht und einen Haufen Aufwand damit hat, wird auch belohnt durch andere Sachen. Und wenn der Markt das nicht hergibt an Preisen, dann muss eben eine andere Belohnung her.
Ja, oder auch eine Penalisierung. Ja, ich finde, das ist ein gutes Ansehen, was du hast. Also meine Kameratechnologie als Beispiel wird es mir auch ermöglichen, in einigen Jahren möglicherweise den Abfallentsorger, der da Dinge reinschmeißt, die da nicht reingehören, den kann ich mit meinen Kamerabildern relativ genau nachweisen. Du hast da Sachen drin gehabt, Kollege, das funktioniert so nicht. Und wir haben dadurch hohen Schaden erlitten, da hast du für zu bezahlen. Mhm. Um einfach auch diese Vorsortierqualität einfach zu erhöhen. Und ich glaube, wir haben allgemein in der Bundesrepublik ein Problem damit zu sagen, das machst du gut, dafür kriegst du einen Bonus. Mhm. Und dann auch mal zu sagen, das geht so nicht, Kollege. Das ist nicht im Sinne unserer Gesellschaft. Dafür wirst du in Anführungsstrichen jetzt penalisiert. Mhm. Ich glaube, damit tun wir uns als Volkswirtschaft schwer.
Also jetzt auf Bürger gesprochen, da hatten wir aber schon auch zuletzt immer mal Berichte über Müllpolizei und neue Sensoren an der Biotonne war es, glaube ich, ne? Und diese ganzen Sachen, ne? Die KI soll dann auch schon tatsächlich beim Abholen des Mülls schauen, hat der Bürger alles richtig gemacht. Aber wenn es die Technik eh besser kann, ist das dann so ein hoher Investitionsaufwand, dass es sich nicht lohnt, diese modernen Sortieranlagen zu machen, also anstatt den Leuten hinterher zu rennen und da die Leute zu bezahlen, die Müllpolizei zu spielen.
Ich glaube, das System komplett umzustellen, weil eben so ist. Es hat viel, viel Infrastruktur dahinter, die verbaut ist. Ja. Das ist, sehen wir in anderen Teilen unseres Landes ja auch. Es würde ja viel mehr Sinn machen, manche Dinge einfach abzureißen. Wahrscheinlich wird es auch mehr Sinn machen, einmal die Bahnstrecken alle stillzulegen. Und, ja, ist ja so. Ja. Und einmal schnell neu zu bauen und vernünftig. Das hört sich so einfach an, ist es halt leider nicht. Ne?
Einmal schnell, ne?
Ja, das ist ja auch diese Idee dahinter, warte ich mit Elektroautos, bis unser Strom sauber ist und fange dann erst an, Elektroautos zu verkaufen, oder fange ich jetzt damit schon an?
Genau.
Weil das andere, 40 Millionen Autos auszutauschen, das dauert ja Jahrzehnte. Und da ist halt das Argument, die Kraftwerke kann ich jetzt sukzessive verbessern oder den Strommix, ne? Oder?
Das, was du ansprichst, ist, glaube ich, was Wichtiges, was wir uns öfter in diesem Land zu Herzen nehmen sollten. Einfach mal machen. Einfach mal anfangen. Und mit der 80%-Lösung anzufangen, ist immer noch besser, als darauf zu hoffen, dass ich eine 100%-Lösung bekomme. Und das ist auch etwas, was ich zum Beispiel in meinem Geschäftsfeld nicht verstehe, wenn wir über CO2 sprechen. Wir sind einer der großen CO2-Emittenten in Deutschland. Das ist so. Wir emittieren sehr viel CO2. Und man könnte, wenn man in meinen Augen sich auf die Branchen Stahl, Chemie, Zement und Abfall fokussieren würde, viel schneller, viel mehr CO2 einsparen in diesem Land, als diese ganzen Kleinstmaßnahmen, mit denen wir uns beschäftigen. Hm. Dazu bedarf es sehr mutiger Entscheidungen. Aber ich glaube, dort mit dem Fokus auf die großen Brummer, auf Deutsch gesagt, zu gehen und dafür eine Antwort zu finden, das wäre halt eine 80%-Lösung. Und das würde mehr Sinn machen, als sich im Klein-Klein zu verlieren. Dann werden dir einige sagen, ja, was machst du da mit dem CO2, Timo? Und wir sagen, ja, das werde ich dann mit der Pipeline nach Skandinavien bringen und erstmal verpressen. Und dann höre ich mir an, ja, das ist aber ja keine endgültige Superlösung. Das stimmt, das ist keine endgültige Superlösung. Die ist aber jetzt allemal besser, als es weiter zu emittieren. Und dann werden wir in den nächsten Jahren, wie du es auch bei den Autos gesagt hast, schon eine Lösung finden, wie wir CO2 auch wiederverwenden können. Gibt es ja verschiedene Ansätze, aber statt heute geht es halt auch nicht. Und deshalb finde ich einen Ansatz, wie die Skandinavier das machen oder die Engländer jetzt oder die Niederländer, die uns da alle voraus sind, deutlich pragmatischer und zielführender.
Wenn ich dir denn so zuhöre, vermute ich, dass du nicht allergrößte oder ein allzu großer Fan von dem bist, was die neue Bundesregierung so macht. Richtung Gaskraftwerke dann auch und so.
Also ich glaube einfach, dass wir in Teilen in einem Dilemma stricken. Wir haben es verlernt, glaube ich, in diesem Land Klartext zu sprechen und den dann auch auszuhalten, dass der vielleicht nicht jedem gefällt. Und wenn Katharina Reicher anspricht, dass wir länger arbeiten müssen, ja, dann ist das so. Da braucht man gar nicht drüber reden. Das ist ein Dreisatz, ja. Den kann meine Tochter schon ausrechnen. Die ist in der 5. Klasse. Und wir müssen auch darüber sprechen, wenn ich mein Energieversorgungssystem aktuell umstelle, wie wir es in Deutschland machen, dann kostet das volkswirtschaftlich sehr, sehr viel Geld. Ist das richtig, dass du tut? Ja, ist es. Aber wir müssen auch ehrlich sein und sagen, das kostet erstmal mehr Geld, als es heute kostet. Und nach hinten raus wird es dann hoffentlich günstiger, wenn wir dann uns auf die Erneuerbaren komplett verlassen können, Batteriespeicher gebaut sind und sozusagen das Stromnetz so ausgebaut ist, dass es funktioniert. Wir haben aber in meinen Augen etwas verlernt, nämlich die Wahrheit zu sagen, auch wenn sie weh tut.
Okay. Ihr macht ja auch, hast du ja vorhin angesprochen, Wärme quasi. Mhm. Ist das jetzt ein großer Trend? Kommen da die Kommunen auf euch zu? Ja. Weil es gibt ja... Die sollten ja eigentlich nach Habecks Idee noch jetzt demnächst ihre Wärmepläne vorlegen. Ist das noch akut oder?
Sehr, sehr akut. Ja. Also es gibt, glaube ich, keine Kommune in meinem Umland, die nicht auf mich zugekommen ist. Die Wahrheit ist aber auch, dass wir fast ausverkauft sind, muss man sagen. Also gerade in den Ballungszentren, wenn man sich unsere Standorte anschaut, was ich in Hamburg oder in Magdeburg, Hannover, also Großstädte, da geht das ganz schnell mit dem Wärmekonzept, dass die Kommune bei dir anruft und sagt, wir nehmen alles. So, dann musst du dich noch über die Konditionen verständigen. Aber da sind wir einfach ausverkauft. Warum? Ja, unsere Wärme ist grün und sie ist permanent da und sie entspricht genau dem, was eigentlich der politische Wille ist. Und das war vor 15, 20 Jahren sicherlich anders. Heute ist es en vogue, würde man sagen. Und wir haben sogar im Ostdeutschland Standorte, wo wir gerade eine 20 Kilometer Trasse bauen, um eine Stadt ans Wärmenetz anzuschließen, also an unser Kraftwerk. Das wäre vor 15 Jahren, wenn das jemand erzählt hätte, du brauchst eine 20 Kilometer Trasse für Wärme, da hätten die alle einen Vogel gezeigt und heute wird es gebaut.
Wenn ich kurz noch darf, wir reden ja bei Atomkraft, viel von diesen kleinen modularen Atomkraftwerken. Könnte nicht jede Stadt quasi eine eigene Verbrennungsanlage für einen eigenen Müll, den sie dann in Wärme umwandelt? Das macht wenig Sinn, oder?
Macht wenig Sinn, weil auch wenn man die wenigstens das verstehen, meine Müllverbrennungsanlage ist das Feuer, sag ich mal, der Feuerprozess ist relativ klein. Mehr als die Hälfte meiner Anlage ist faktisch eine Chemiefabrik, die nur dafür da ist, die Rauchgase zu reinigen. Also wenn du das Ding mal, wenn du das mal aufmachst, dann denkst du so, das ist nur Feuer, also brennt, Abfall rein, Rost, so, und danach ist noch eine riesengroße Anlage und die ist halt wirklich, wir nennen das immer so eine kleine Chemiefabrik, um sozusagen die Emissionsziele einzuhalten, und da sind wir auch besonders stolz drauf, aber das ist halt ein sehr, sehr großer Aufwand.
Ja, okay.
Bisschen anderes Thema. Du bist ja der Freiwilligen Feuerwehr.
Ja.
Hast du eben vorab auch gesagt. Was machst du da?
Das Feuer löschen.
Das Feuer löschen, nämlich.
Du, ich bin in einer großen Freiwilligen Feuerwehr, wie sie das gehört. Ich engagiere mich ehrenamtlich. Ich bin dort Zugführer und Einsatzleiter aktiv. Mache das seit meinem 16. Lebensjahr. Und mache das immer noch mit voller Inbrunst. Zuletzt gestern.
Ja, okay. Was war los? Was war
gestern,
passiert?
Gestern war Sonntag, gestern war Übungsdienst. Da habe ich jüngeren Kameraden was beigebracht.
Ja, und du sprachst vor unserem Gespräch darüber, dass die Jugend mehr sich einbringen muss. So, wo denkst du, was fehlt da für uns, bei uns noch?
Naja, ich in jedem Bewerbungsgespräch, wenn ich junge Leute am Tisch habe, frage ich sie, wie sie sich ehrenamtlich engagieren.
Okay.
Und mir ist völlig egal, ob das in der Feuerwehr ist, ob das als Jugendtrainer im Fußballverein ist, ob das eine Tanzgruppe ist, die du leitest oder was auch immer. Aber wenn mir Leute am Tisch sagen, dass sie sich eigentlich gar nicht engagieren, fürs große Ganze, dann habe ich persönlich da ein Problem mit. Also ich akzeptiere auch, dass jemand sagt, ich bin in einer Partei, ich mache ehrenamtlich Kommunalpolitik oder ich habe mich früher mal in einer Studentenverbindung engagiert für das Thema. Ich akzeptiere das alles. Mhm. Aber wenn mir Leute sagen, nö, da habe ich eigentlich nichts mit zu tun, dass das mal die anderen machen, dann sagt das was über eine Geisteshaltung aus. Und da wünsche ich mir in meiner Firma etwas anderes. Und deshalb frage ich danach.
Und hast du einen Arbeitnehmer- oder Arbeitgebermarkt? Kannst du die Leute aussuchen?
Ich würde sagen, wir haben eine gute Mischung davon. Ich muss mich um einige Fachdisziplinen extrem bewerben.
Mhm.
Wenn ich versuche, jemanden als Meister für eine Anlage zu bekommen, der Nachtschicht arbeiten muss, dann höre ich mir von jungen Meistern an, du Chef, das ist total toll, aber Nachtschicht, da habe ich keinen Bock zu. Tagschicht wäre okay, aber samstags auch nicht, weil da habe ich Fußballspiel. Und dann sage ich den, ja Kollegen, aber die Anlage läuft halt 24/7, 365 Tage im Jahr, und das wird sich auch nicht ändern lassen, weil das Feuer geht halt nicht aus am Wochenende. Dann haben wir schon ein Problem mit dem Thema Selbstverständnis. Wenn es um innovative Jobs geht, die wir halt auch anbieten können, ne, wo wir gerade, was ich sagte, im Forschungsbereich, im Innovationsbereich, wir sind gerade sehr stark am Forschen im Bereich der CO2-Abscheidetechnologien in unseren Anlagen. Da findest du viele spannende junge Ingenieure, die den Arm heben und sagen, hey, wir kommen. Ne?
Mhm.
Klar, die müssen auch nicht nachts arbeiten und die arbeiten auch nicht am Wochenende. Also das hängt, glaube ich, so ein bisschen vom Jobprofil ab.
Und kann das nicht eine KI demnächst machen? Wir hatten letztens einen Bericht über bei Procter & Gamble, dass da eine Produktionsanlage nachts dann per KI gesteuert wird.
Also was machen wir? Wir setzen gerade hier bei euch um die Ecke in Köln-Knapsack, setzen wir einen Roboterhund schon ein. Also moderne Roboterhunde, die bei uns durch die Anlage laufen und das machen. Bei uns heißt diese Position Läufer. Der geht also durch die Anlage und kontrolliert Drücke, Aggregatzustände. Oh. Der guckt, gibt es ungeplante Geräusche? Wie ist die Temperatur? Gibt es einen festen Ablauf? Und da wird halt geguckt, was muss er halt auch Sachen aufschreiben. Heute macht er das in seinem Smartphone. Und wir testen jetzt halt also Roboterhunde, die das tun. Und das klappt bis jetzt besser als erhofft. Das ist noch nicht fertig. Aber in meiner Denke ist das in 5 bis 10 Jahren Standard. Und dasselbe, wir haben heute Kranfahrer heißen die bei uns, die sitzen halt und bedienen den Kran, den großen Müllgreifer, nehmen also den Müll, durchmischen den, dass der schön homogen ist, und schmeißen den ins Feuer. Hört sich so einfach an, aber die Jungs haben echt Erfahrung. Also die sehen, was ist da drinne, was ist reingekommen, die versuchen das zu durchmischen.
Mhm.
Am Ende des Tages, in meiner Denke, muss aber auch eine KI perspektivisch in der Lage sein, das Visuelle zu erfassen, Feuchtigkeitsgrade zu sehen oder zu messen, eine gute Homogenisierung herzustellen und ins Feuer zu schmeißen. Und dann ist halt der Vorteil, dass das mir möglicherweise in der Nachtschicht dann einen Mitarbeiter erspart. Und da habe ich halt die größten Probleme, aktuell Bewerber zu finden.
Der Roboterhund ist dann Spot, nehme ich an, von Boston Dynamics.
Ja, der ist von Boston Dynamics. Und der heißt
in bei uns, Zusammenarbeit
und der heißt bei uns Wasterix. Von Wasterix. Der ist auch gebrannt, hat er auf seinem Hintern kleben. Und,
Der Freund der Mannschaft, der
ja.
Könnte man bei der Feuerwehr auch einsetzen.
Ja. Das auch da gibt es schon Roboter.
Ja. Das besprechen wir dann beim nächsten Mal.
Das können wir beim nächsten Mal machen, genau.
Vielen Dank.
Dankeschön.